Grüß Gott Ihnen allen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei der Sendung Katechismus. Wir sind im Teil des Katechismus, da heißt es das Leben in Christus. Wir gehen gerade die 10 Gebote durch und sind jetzt heute beim 5. Gebot, du sollst nicht töten. Heute wird es um das Thema Krieg und Frieden gehen. Wenn Sie gleich mitlesen wollen, wir sind bei der Nummer 2302. 2302 im Katechismus der katholischen Kirche. Diese nächsten Artikel, die legt uns gleich Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz aus. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Domherr.
Danke.
Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, können Sie kurz einen Anknüpfungspunkt geben, damit die auch mitkommen heute.
Ja, wie Sie schon sagten, wir sind im 5. Gebot, das in der gewohnten Weise heißt, du sollst nicht töten. Der Katechismus behandelt dieses Gebot in 3 Abschnitten. Der erste Abschnitt, das sind sozusagen die direkten Verstöße gegen das menschliche Leben. In diesem Zusammenhang ging es um die Notwehr, um Mord, Abtreibung, Euthanasie und Selbstmord. Und dann vertieft der Katechismus im 2. Abschnitt das und sagt, es geht nicht nur um das körperliche Angreifen des menschlichen Lebens, es gibt auch ein seelisches. Und in diesem Zusammenhang ging es das letzte Mal um das Ärgernis, dann aber auch um die Frage der Achtung der Gesundheit, der Mensch und die wissenschaftliche Forschung, die körperliche Unversehrtheit und schließlich die Achtung der Toten. Und jetzt weitet sich der Blick wieder im 3. Abschnitt in einen Bereich hinein, der sich überschneidet auch irgendwie mit der katholischen Soziallehre. Also es geht um die großen Auseinandersetzungen eben um Krieg und Frieden. Und hier sind wir nun.
Gut, dann beginnen wir mit dem ersten Abschnitt, 2302. Wenn Jesus an das Gebot, du sollst nicht töten, erinnert, fordert er den Frieden des Herzens und verurteilt die Unsittlichkeit des mörderischen Zorns und des Hasses. Zorn ist ein Verlangen nach Rache. Es folgt jetzt ein Zitat vom heiligen Thomas von Aquin. Nach Rache zu verlangen zum Schaden dessen, der bestraft werden soll, ist unerlaubt. Aber nach Rache zu verlangen zur Bestrafung der Laster und zur Bewahrung der Gerechtigkeit ist lobenswert. Falls der Zorn so weit geht, dass man den Mitmenschen absichtlich töten oder schwer verwunden möchte, ist er eine schwere Verfehlung gegen die Liebe und damit eine Todsünde. Der Herr sagt im Matthäusevangelium, können wir das nachlesen, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein.
Der Katechismus steigt hier rein in das Thema des Friedens mit diesen Wurzeln eigentlich, die am Ursprung von Krieg sind, eben Zorn und Hass. Und den Zorn beschreibt er als ein Verlangen nach Rache und zeigt eben auf, dass dort, wo man den Mitmenschen absichtlich töten oder schwer verwunden möchte, man sich schwer versündigt gegen die Liebe. Also am Anfang eben der Frage Krieg und Frieden steht der einzelne Mensch mit dem Hass, mit dem Zorn, den er im Herzen hat. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, der heutige Papst Benedikt XVI. Hat früher noch als Professor einmal geschrieben, dass eben Krieg und Frieden im Kinderzimmer beginnen. Also halt in der Erziehung der Menschen, in seinem Herzen, in der Bildung seines Herzens.
Willentlicher Hass verstößt gegen die Liebe. Hass gegen einen Mitmenschen ist eine Sünde, wenn man diesem absichtlich Böses wünscht. Es ist eine schwere Sünde, wenn man dem Nächsten wohlüberlegt schweren Schaden wünscht. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet.
Ja, auch der Hass ist eben ein Verstoß gegen die Liebe. Und wie bei allen Sünden ist es eben erforderlich, dass er absichtlich geschieht, dass man absichtlich Böses wünscht. Jemanden hassen heißt ja eigentlich im Tiefsten ihm sagen, es wäre besser, dass es dich nicht gibt. Es ist sozusagen das Gegenteil zur Liebe, die sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Und wer hasst, sagt, es darf dich eigentlich nicht geben. Und die extremste Form des Hasses ist dann eben, ans Leben zu gehen, desjenigen, den man hasst. Und natürlich, dem steht entgegen eben dieses zutiefst christliche Gebot der Feindesliebe, die es so wohl nur im Christentum gibt.
Damit das Menschenleben geachtet wird und sich entfalten kann, muss Friede sein. Friede besteht nicht einfach darin, dass kein Krieg ist. Er lässt sich nicht bloß durch das Gleichgewicht der feindlichen Kräfte sichern. Friede auf Erden herrscht nur dann, wenn die persönlichen Güter gesichert sind, die Menschen frei miteinander verkehren können, die Würde der Personen und der Völker geachtet und die Brüderlichkeit unter den Menschen gepflegt wird. Der Friede besteht in der Ruhe der Ordnung, heißt es beim heiligen Augustinus. Er ist das Werk der Gerechtigkeit und die Wirkung der Liebe.
Also Friede ist eben mehr als ein bloßer Waffenstillstand. Friede ist, wie es der Augustinus sagt, Ruhe der Ordnung. Also die Menschen können eben gemäß ihrer Würde miteinander verkehren und ein geordnetes Leben führen. Friede ist, hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Also Ungerechtigkeit ist keine Basis für den Frieden unter den Menschen. Und natürlich die Gerechtigkeit, das ist eine Tugend, über die haben wir auch schon gesprochen im allgemeinen Teil dieses Teiles des Katechismus, der über das Leben in Christus handelt. Also Gerechtigkeit heißt eben, jedem das geben, was ihm zusteht, und Gerechtigkeit ist dort aktuell, wo ich noch nicht oder nicht mehr lieben kann. Insofern ist gerecht zu sein, ist sozusagen die erste Stufe der Liebe. Und das ist das Mindeste, was gegeben sein muss, damit ein Friede herrschen kann, der diesen Namen verdient.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2305 im Katechismus. Der irdische Friede ist Abbild und Frucht des Friedens Christi, welcher der messianische Fürst des Friedens ist. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut hat er in seiner Person die Feindschaft getötet, die Menschen mit Gott versöhnt und seine Kirche zum Sakrament der Einheit des Menschengeschlechts und dessen Vereinigung mit Gott gemacht. Er ist unser Friede. Jesus nennt die selig, die Frieden stiften.
Hier wird nun dieser Friede, der eigentlich von allen gewünscht wird, im Tiefsten in Christus begründet. Sein Versöhnungsopfer am Kreuz ist die Grundlage für den Frieden unter den Menschen. Ohne unerlöst sind die Menschen geneigt, ihrem Begierden nachzugehen, nachzugeben, und halt unter dieser Voraussetzung, wenn alle für sich schauen und ihre eigenen Interessen auch mit Gewalt durchdrücken, ist kein Friede möglich. Aber Christus hat einen Frieden möglich gemacht, der allein aus menschlicher Kraft nicht zu erreichen wäre, weil er eben diese tiefste Versöhnung der Menschen mit Gott erwirkt hat, und dadurch wird auch eine neue Versöhnung der Menschen untereinander möglich.
Wer auf gewaltsame und blutige Handlungen verzichtet und zur Wahrung und Verteidigung der Menschenrechte Mittel einsetzt, die auch den Schwächsten zur Verfügung stehen, legt Zeugnis ab für die Liebe des Evangeliums, sofern dabei nicht die Rechte und Pflichten der anderen Menschen und der Gesellschaft verletzt werden. Er bezeugt zu Recht, welche schwerwiegende physische und moralische Gefahren der Einsatz gewaltsamer Mittel mit sich bringt, der immer Zerstörungen und Tote hinterlässt.
Hier spricht sich der Katechismus eben dafür aus, dass man ganz allgemein nach Möglichkeit auf gewaltsame und blutige Handlungen verzichtet, dass man eben Mittel verwendet, die jedem zur Verfügung stehen. Und das wichtigste Mittel hier ist natürlich, dass man miteinander so lange verhandelt und dass man versucht, eben eine Lösung zu finden in einem Konflikt, die gerecht ist, so dass eben möglichst allen das zusteht, was ihnen zukommt.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Es ging im ersten Abschnitt über die Aufrechterhaltung des Friedens. Wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt. Da geht es um die Vermeidung des Krieges. Im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 2307. Dieser Artikel legt uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz aus. Die Nummer 2307. Das fünfte Gebot verbietet, menschliches Leben willentlich zu zerstören. Wegen der Übel und Ungerechtigkeiten, die jeder Krieg mit sich bringt, fordert die Kirche alle eindringlich zum Beten und Handeln auf, damit die göttliche Güte uns von der alten Knechtschaft des Krieges befreit.
Also für die Kirche gibt es nicht so etwas wie einen heiligen Krieg, sondern der Katechismus sagt ganz klar, der Krieg ist eine Knechtschaft, er ist im Grunde ein Übel und wir müssen wirklich alles einsetzen und alles versuchen, um einen Krieg zu verhindern. Das wird jetzt noch eigentlich weiter begründet eben, inwiefern oder man, was man tun muss oder wie hohe Anforderungen gestellt sind, dass allenfalls als letzter Ausweg ein Krieg denkbar wäre. Aber im Grunde muss Krieg vermieden werden, fast um jeden Preis.
Jeder Bürger und jeder Regierende ist verpflichtet, sich für die Vermeidung von Kriegen tätig einzusetzen. Solange allerdings die Gefahr von Krieg besteht und solange es noch keine zuständige internationale Autorität gibt, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, kann man, wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen.
Hier wird nun das Zweite Vatikanische Konzil, Gaudium et Spes, zitiert, um zu sagen, eben es kann als letzte Möglichkeit nicht geleugnet werden, dass auch ein Land so etwas wie ein Recht auf Notwehr besitzt. Also ein Krieg ist höchstens denkbar als Verteidigung, nicht als Angriffskrieg. Wenn eben alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und es ist hier die Rede von internationalen Autoritäten, die es eben noch nicht gibt. Also so auf innerhalb eines Landes ist der Krieg erschwert, weil es eine gemeinsame Regierung gibt, weil es Instrumente gibt, um Konflikte zu lösen. Aber wir wissen, dass es hier und da auch Bürgerkriege geben kann. Aber eben grundsätzlich, wie der Einzelne ein Recht hat, wenn er angegriffen wird, sich zu verteidigen, so hat auch ein Land, wenn es angegriffen wird und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, diesen Angriff irgendwie abzuwehren oder zu vermeiden, auch ein Recht, sich zu wehren.
Die Bedingungen, unter denen es einem Volk gestattet ist, sich in Notwehr militärisch zu verteidigen, sind genau einzuhalten. Eine solche Entscheidung ist so schwerwiegend, dass sie nur unter den folgenden strengen Bedingungen, die gleichzeitig gegeben sein müssen, sittlich vertretbar ist. Der Schaden, der die Nation oder der Völkergemeinschaft durch den Angreifer zugefügt wird, muss sicher feststehen, schwerwiegend und von Dauer sein. Alle anderen Mittel, dem Schaden ein Ende zu machen, müssen sich als undurchführbar oder wirkungslos erwiesen haben. Es muss ernsthafte Aussicht auf Erfolg bestehen. Der Gebrauch von Waffen darf nicht Schäden und Wirren mit sich bringen, die schlimmer sind als das zu beseitigende Übel. Beim Urteil darüber, ob diese Bedingung erfüllt ist, ist sorgfältig auf die gewaltige Zerstörungskraft der modernen Waffen zu achten. Dies sind die herkömmlichen Elemente, die in der sogenannten Lehre vom gerechten Krieg angeführt werden. Die Beurteilung, ob alle diese Voraussetzungen für die sittliche Erlaubtheit eines Verteidigungskrieges vorliegen, kommt dem klugen Ermessen derer zu, die mit der Wahrung des Gemeinwohls vertraut sind.
Wir sehen also, wie streng die Auflagen sind, die in dieser Lehre vom gerechten Krieg enthalten sind. Also alle diese Bedingungen müssen gleichzeitig gegeben sein, damit ein Krieg moralisch, ethisch zu rechtfertigen wäre. Also es kann durchaus sein, dass man zum Ergebnis kommen muss, sich nicht zu wehren oder nicht militärisch zu wehren, weil der Schaden im Endeffekt größer wäre als der Nutzen. Was eben neu dazugekommen ist in dieser Lehre vom gerechten Krieg, die es ja schon länger gibt, das ist diese gewaltige Zerstörungskraft der modernen Waffen. Das ist halt derart fürchterlich, was da an Potenzial nun aufgebaut worden ist. Das muss man einfach mitbedenken. Und wenn man so die Kriege vergleicht in den letzten Jahrhunderten, da hat eigentlich immer mehr dann die Zivilbevölkerung Schaden genommen. Also die Opfer unter der Zivilbevölkerung sind viel größer geworden als die Opfer unter den Soldaten. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr bedenklich ist, weil früher, da haben halt einfach zwei Heere einmal ihre Kräfte gemessen und dann war es klar, welches Heer das stärkere ist und dieses Heer hat dann den Krieg gewonnen. Aber es gab nicht diese furchtbare Zerstörung und diese furchtbaren Opfer unter der Zivilbevölkerung. Andererseits gibt es Philosophen, Denker, die sagen, es sei unter Umständen erlaubt, einen Angriffskrieg zu führen, wenn ein Volk von einem Diktator zum Beispiel oder von einer Klasse, von einer Partei, die sich tyrannisch benimmt, derart ausgebeutet wird und derart leidet und nicht aus sich selber die Kraft hat, dieses Joch abzuschütteln, dann bestünde auch eine Verpflichtung der anderen Völker, diesem einen Volk zu helfen, sich von dieser Tyrannei zu befreien. Das ist so eine Art, eine These, und mit der man auch versucht hat, zum Beispiel das Eingreifen der Europäer in Ex-Jugoslawien zu rechtfertigen oder mit ein Argument, mit dem die Amerikaner ihr Eingreifen im Irak gerechtfertigt haben. Es ist, die Überlegung scheint mir nicht ganz unbegründet zu sein, aber es wären dann Verstöße gegen andere Bedingungen eben doch zu nennen. Es zeigt sich, dass keine ernsthafte Aussicht auf Erfolg bestand. Also man hat offenbar auch in der Planung dieses Krieges im Irak sehr große Fehler gemacht, die Situation falsch eingeschätzt, scheint es nun im Rückblick. Aber dass hier ganz schwierige Fragen zu bedenken sind, das leuchtet natürlich ein. Aber die Stoßrichtung der Kirche ist an sich ganz klar. Eben die Anforderungen an einen gerechten Krieg sind äußerst hoch und je länger, je weniger wohlgegeben. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass jetzt eigentlich in den letzten Jahrzehnten die Päpste oder die Kirche immer abgeraten haben von militärischen Mitteln.
Die staatlichen Behörden haben in diesem Fall das Recht und die Pflicht, den Bürgern die zur nationalen Verteidigung notwendigen Verpflichtungen aufzuerlegen. Diejenigen, die sich als Militärangehörige in den Dienst ihres Vaterlandes stellen, verteidigen die Sicherheit und Freiheit der Völker. Wenn sie ihre Aufgabe richtig erfüllen, tragen sie zum Gemeinwohl der Nation und zur Erhaltung des Friedens bei.
Hier wird also nun eben im Zusammenhang mit dieser berechtigten Verteidigung des eigenen Landes und Volkes wird der Militärdienst, der militärische Einsatz gerechtfertigt und ganz klar gesagt, Soldaten sind nicht einfach Mörder, sondern Soldaten tragen zum Gemeinwohl bei, sie tragen zur Erhaltung des Friedens bei. Denn ein Volk, ein Land, das militärisch gut vorbereitet ist, das wird wohl kaum angegriffen. Insofern ist eine starke Armee wohl auch ein Beitrag zur Erhaltung des Friedens. Es besteht schon die Gefahr, dass wenn ein Volk jetzt ganz auf militärische Möglichkeiten der Notwehr verzichten würde, dass dann fremde Mächte, aggressive Mächte auch viel leichter einmarschieren würden und dort eine ungerechte Herrschaft aufrichten würden. Also man darf als Christ Militärdienst leisten. Man darf, ja, es war natürlich auch seit Beginn des Christentums auch irgendwo umstritten. Es gab immer auch die Auffassung, ein Christ darf nicht sich, ist kein Beruf, Soldat zu werden, ist kein Beruf für einen Christen. Aber wir sehen, dass zum Beispiel in der Thebäischen Legion viele Christen gedient haben. Es waren christliche Einheiten und da sind auch viele für ihren christlichen Glauben dann gestorben. Mauritius, Felix und Regula und andere, also die Regula nicht, aber der Zeit von Felix und Regula, die gehörten auch zur Thebäischen Legion. Aber es gibt ja auch die Auffassung so von Pazifisten, also ein guter Christ leistet keinen Militärdienst, so sieht es die Kirche nicht, sondern dort, wo es eben eine nationale Armee gibt und wo diese Armee so konzipiert ist, dass sie nur zur Verteidigung des eigenen Landes dient, dort ist es in Ordnung, Militärdienst zu leisten.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2311 im Katechismus der katholischen Kirche. Die staatlichen Behörden sollen sich in angemessener Weise um jene kümmern, die aus Gewissensgründen den Waffengebrauch verweigern. Diese bleiben verpflichtet, der Gemeinschaft in anderer Form zu dienen.
Jetzt kommt eben dieses neue Thema, relativ neue Thema, der Dienstverweigerung aus Gewissensgründen. Und hier öffnet die Kirche auch die Tür und sagt, das sollen die staatlichen Behörden respektieren, weil das auch legitime Gewissensentscheide sind. Jetzt aber wird hier differenziert. Also es geht hier darum, den Waffengebrauch zu verweigern. Also man kann aus ehrenwerten Gründen sagen, ich möchte nicht in die Situation kommen, mit Waffen Einsatz andere Menschen zu töten. aber das dispensiert mich nicht davon, der Gemeinschaft in anderer Form zu dienen, auch eben in einer Kriegssituation dann zu helfen, an anderer Stelle die Not abzuwehren. Aber man hat das Recht, eben aus Gewissensgründen den Waffengebrauch zu verweigern. Nicht unbedingt den Dienst zu verweigern, den Militärdienst, obwohl das heute von den Regierenden auch respektiert wird, wenn jemand überhaupt den Militärdienst verweigert. Es gibt ja die Zwischenlösung, dass man sagt, ich verweigere den Waffengebrauch, aber zum Beispiel in Sanitätstruppen bin ich bereit zu dienen und hier Verwundete zu pflegen zum Beispiel.
Die Kirche und die menschliche Vernunft erklären, dass das sittliche Gesetz während bewaffneter Konflikte in Geltung bleibt. Es wird nicht deshalb, weil ein Krieg unglücklicherweise ausgebrochen ist, damit nun jedes Kampfmittel zwischen den gegnerischen Parteien erlaubt.
Das ist ein wichtiger Punkt. Er besagt, dass wenn denn schon unglücklicherweise, wie der Katechismus sagt, ein Krieg ausgebrochen ist, dann ist auch in einem Krieg nicht alles erlaubt. Auch hier heiligt der Zweck, nicht die Mittel. Also es gab ja, wenn ich mich recht erinnere, seit dem Begründer des Roten Kreuzes, jedenfalls in der neueren Zeit, den Versuch, Kriege, wenn sie denn schon stattfinden, in möglichst menschlich in Anführungszeichen zu führen, also dass da eben bestimmte Regeln eingehalten werden, die verhindern, dass nun auch in einem Krieg einfach so getan wird, als wäre nun alles erlaubt. Wobei man eine Entwicklung beobachtet, dass diese Vereinbarungen, die man getroffen hat, um eben bestimmte Regeln verbindlich zu machen für Kriegssituationen, dass hier nun in den neuesten militärischen Auseinandersetzungen wieder ein Rückschritt zu verzeichnen ist. Also auch hier, wenn eben christliche Gedanken in den Hintergrund treten, beobachtet man, dass die Kriege wieder grausamer werden.
Die Zivilbevölkerung, die verwundeten Soldaten und die Kriegsgefangenen sind zu achten und mit Menschlichkeit zu behandeln. Handlungen, die mit Wissen und Willen gegen das Völkerrecht und seine allgemeingültigen Grundsätze verübt werden, sowie Befehle, solche Handlungen auszuführen, sind Verbrechen. Blinder Gehorsam ist kein ausreichender Entschuldigungsgrund für jene, die sich solchen Befehlen fügen. So ist die Ausrottung eines Volkes, einer Nation oder einer ethnischen Minderheit als eine Todsünde zu verurteilen. Man ist sittlich verpflichtet, sich Befehlen, die einen Völkermord anordnen, zu widersetzen.
Also diese Regeln betreffen zunächst einmal vor allem die Zivilbevölkerung, dann die verwundeten Soldaten und die Kriegsgefangenen. Und hier hat man bestimmte Konventionen getroffen, die eingehalten werden müssen, und wo sie nicht eingehalten werden, gelten sie als Kriegsverbrechen. Und wir sehen ja auch, dass gerade auch solche Verstöße, solche Kriegsverbrechen geahndet werden. Man versucht auch, die Schuldigen vor Gerichte zu bringen und sie zu verurteilen. Aber eben, dass sie tatsächlich vorkommen, diese Kriegsverbrechen, zeigen, dass diese Konventionen nicht immer eingehalten werden. Also zum Beispiel auch Vergewaltigungen von Frauen, die in Ex-Jugoslawien systematisch vorgekommen sind, um den Gegner zu demütigen. Das ist natürlich gegen alle Konventionen, und das sind Verbrechen, das sind solche Dinge, oder auch, dass man Verwundete dann nicht pflegt, sondern umbringt, oder dass Kriegsgefangene schlecht behandelt werden, gedemütigt werden. Das sind alles solche Beispiele. Oder eben natürlich Völkermord. Das ist ganz klar, das ist alles wirklich als Todsünde zu beurteilen. Und solche Befehle, das ist auch wichtig, man darf sich dann nicht darauf zurückziehen und zu sagen, ja, es ist mir befohlen worden, deswegen habe ich es gemacht, sondern wenn eben solche Dinge befohlen werden, verlangt es eigentlich nicht nur der christliche Glaube, sondern der Respekt generell vor der Würde des anderen, dass man solche Befehle verweigert. Und es gibt ja auch Beispiele in der jüngeren Geschichte von Personen, die heldenhaft einen Befehl verweigert haben und deswegen auch hingerichtet wurden.
Jede Kriegshandlung, die auf die Vernichtung ganzer Städte oder weiter Gebiete und ihrer Bevölkerung unterschiedslos abstellt, ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen den Menschen, das fest und entschieden zu verwerfen ist. Eine Gefahr des modernen Krieges ist es, den Besitzern hochtechnisierter, insbesondere atomarer, biologischer oder chemischer Waffen Anlass zu solchen Verbrechen zu geben.
Das sind eben Handlungen, die auf die Vernichtung ganzer Städte oder weiter Gebiete hinzielen, die sind unverhältnismäßig. Da wird nun einfach ein Bombenteppich gelegt, ohne dass das strategisch-militärisch notwendig wäre. Und das sind verwerfliche Handlungen. Und natürlich ist das die Gefahr von diesen modernen Waffensystemen, dass da irgend in einem Bunker einer sitzt, völlig ohne sich überhaupt irgendwie zu gefährden, und drückt auf ein Knöpfchen und dann steigen Raketen auf und bringen Tod, Krankheit, Verderben über ganze Landstriche. Und diese technischen Möglichkeiten steigern eben die Verantwortung derjenigen, die im Besitze solcher Systeme sind.
Die Anhäufung von Waffen erscheint vielen als ein paradoxerweise geeignetes Vorgehen, mögliche Gegner vom Krieg abzuhalten. Sie sehen darin das wirksamste Mittel, um den Frieden zwischen den Nationen zu sichern. Gegenüber einer solchen Abschreckung sind schwere moralische Vorbehalte anzubringen. Der Rüstungswettlauf sichert den Frieden nicht. Statt die Kriegsursachen zu beseitigen, droht er diese zu verschlimmern. Die Ausgabe ungeheurer Summen, die für die Herstellung immer neuer Waffen verwendet werden, verhindert, dass notleidenden Völkern geholfen wird. Somit hält die übermäßige Rüstung die Entwicklung der Völker auf. Sie vervielfacht die Konfliktgründe und verstärkt die Gefahr der Ausbreitung von Kriegen.
Diese Abschreckungsstrategie durch Anhäufung von Waffen war vielleicht zur Entstehungszeit des Katechismus aktueller als heute, als eben die beiden großen Weltmächte und Blöcke einander gegenüber standen und jede Seite hat im Kalten Krieg aufgerüstet und man hat sich übertrumpft in der Anzahl, wie oft man sozusagen den ganzen Globus zerstören kann mit den eigenen Waffen. Und man fragt sich, warum soll man den Globus mehrfach zerstören? Einmal würde ja dann genügen. Wobei, also eben diese übermäßige Rüstung wird von der Kirche abgelehnt. Wenn man dazu eben bedenkt, was solche Waffensysteme kosten, mit diesem Geld könnte man viel Besseres tun und die Not von ganzen Kontinenten wahrscheinlich lindern. Aber eben, es ist die übermäßige Rüstung. Das Motto, wer den Frieden sichern will, muss sich auf den Krieg einstellen, etwas Wahres hat, das habe ich schon gesagt. Es wird eher jemand angegriffen, von dem ich weiß, dass er sich nicht schützen kann, wenn da eine Bevölkerung ist, die über eine gewisse Wehrkraft verfügt, hat das doch hält das doch einen möglichen Gegner ab oder bringt ihn dazu, sich das gut zu überlegen, bevor er angreift. So ist der Mensch eben.
Waffenerzeugung und Waffenhandel betreffen das Gemeinwohl der Nationen und der internationalen Gemeinschaft. Deshalb hat der Staat das Recht und die Pflicht, sie gesetzlich zu regeln. Kurzfristige private oder kollektive Interessen rechtfertigen nicht Unternehmungen, die Gewalttätigkeit und die Auseinandersetzungen zwischen den Nationen schüren und die internationale Rechtsordnung gefährden.
Also man kann die Waffenerzeugung und den Waffenhandel nicht einfach verbieten, weil ja man davon ausgeht, dass im Extremfall es erlaubt sein kann, sich militärisch zu verteidigen. Das bedeutet, man kann sich nur militärisch verteidigen, wenn auch Waffen hergestellt werden und auch gehandelt werden. Also man kann ja nicht irgendwelchen Völkern die Unabhängigkeit geben und ihnen dann aber verunmöglichen, diese Unabhängigkeit unter Umständen auch mit Waffen zu verteidigen. Deswegen sind Waffenerzeugung und Waffenhandel an sich legitim, aber sie bedürfen einer gesetzlichen Regelung und die muss wirklich greifen, denn gerade in diesem Waffenhandel und in der Waffenerzeugung ist die Möglichkeit groß, dass hier Missbrauch betrieben wird und dass da wirklich auch diktatorische Regimes aufgerüstet werden oder sich mit Waffen eindecken, um dann wieder andere Menschen zu unterdrücken.
Ungerechtigkeiten, krasse Unterschiede in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht sowie Neid, Misstrauen und Stolz, die unter den Menschen und den Nationen wüten, bedrohen unablässig den Frieden und führen zu Kriegen. Alles, was unternommen wird, um dieses Übel zu besiegen, trägt zum Aufbau des Friedens und zur Vermeidung des Krieges bei. Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges und sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi. Soweit aber die Menschen sich in Liebe vereinen und so die Sünde überwinden, überwinden sie auch die Gewaltsamkeit, bis sich einmal die Worte erfüllen: Zu Pflügen schmieden sie ihre Schwerter um, zu Winzermessern ihre Lanzen. Kein Volk zückt mehr gegen das andere das Schwert. Das Kriegshandwerk gibt es nicht mehr.
Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, eben diese Vision eines Friedensreiches, wo Waffen nicht mehr gebraucht werden und darum zu Werkzeugen der Kultur umgegossen werden können, umgeschmiedet werden können. Aber eben, der Krieg ist eine Folge der Sünde. Das sehen wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Als Folge des Sündenfalls gibt es den Brudermord. Der Mensch neigt dazu, maßlos zu werden in seinen Bedürfnissen und dann auch vor Gewalt nicht zurückzuschrecken. Also mit Kriegen muss man rechnen, es wäre utopisch und illusorisch, sich so eine Welt ohne Krieg zu denken, weil der Mensch ist nicht so. Aber es gilt für uns Christen, alles zu tun, um einen gerechten Frieden, weil aus Ungerechtigkeit entsteht kein Friede. Es geht darum, dass wir alles tun, um uns für den Frieden einzusetzen und den Krieg zu vermeiden. Das ist noch einmal mit Bezug auf das Zweite Vatikanische Konzil der abschließende Appell.
Radio Horeb, die Sendung Katechismus. Es geht um das fünfte Gebot, um Krieg und Frieden. Heute diese Kapitel im Rahmen des fünften Gebotes: Du sollst nicht töten. Unsere erste Anruferin ist aus Berlin mit uns verbunden, Frau Nowak. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, alle Sendungen zu hören. Vielleicht sind meine Fragen früher schon beantwortet worden. Aber mich interessiert dringend, wo gibt es denn eine Entsprechung wo Jesus diese ganzen Sachen auch legitimiert, was hier gesagt wird. Also ich finde dieses Kapitel des Katechismus ziemlich schwierig und empfinde da überhaupt keine Parallele zum Neuen Testament. Also ich höre von Nicht-Katholiken, die den Katechismus nicht kennen, aber zum Beispiel den Absatz über die Todesstrafe kennen sie. Und die Verhältnismäßigkeit eines Krieges, also der ganze Text könnte eigentlich von staatlicher Seite verfasst werden. Und jeder weiß doch, wie Notwehr oder ein gerechter Verteidigungskrieg, also subjektiv total fehlinterpretiert werden können. Und umgekehrt frage ich mich, also Jesus, die Sache mit der Backe, halt ihm auch die andere Wange hin, ist doch ganz eindeutig. Also er sagt ja, ja, nein, nein. Also man könnte doch dann folgern, wenn die Juden über eine gewisse Wehrkraft verfügen, wie gesagt wurde, dann hätten die sich verteidigen können. Und Petrus hat ganz richtig gehandelt. Er hätte dem nicht nur das Ohr abschneiden sollen, sondern zur Verteidigung des Lebens ihn also auch umbringen können. Und Jesus sagt, stopp. Also wo hat er jemals das irgendwie gerechtfertigt, dass man Kriege führen kann?
Ja, also zunächst einmal, was ganz klar ist und was uns vielleicht auch vom Islam unterscheidet. Zur Ausbreitung des Glaubens, also aus religiösen Gründen, darf kein Krieg geführt werden. Es ist zwar im Laufe der Kirchengeschichte immer einmal auch Krieg geführt worden, aber tatsächlich, da haben Sie recht, Christen, die zur Ausbreitung des Glaubens Krieg geführt haben, konnten sich nie auf Jesus berufen. Im Unterschied dazu können Muslime, die ihren Glauben mit Waffengewalt ausbreiten möchten oder unterstützen möchten, können sich auf Mohammed berufen, weil er das selber auch getan hat und selber Kriege geführt hat. Nun aber geht es ja jetzt bei der Frage Notwehr nicht um die Ausbreitung des Glaubens, sondern dadurch, dass ich das Gebot Gottes interpretiere. Was heißt das? Du sollst nicht töten, beziehungsweise im Urtext, du sollst nicht morden. Das heißt eben, ich habe nicht das Recht, über das Leben von anderen zu verfügen. Ich darf ihnen das nicht wegnehmen, aber eigentlich seit Beginn der christlichen Zeit und schon auch innerhalb des Judentums hat man davon ausgenommen, eben ein Verteidigungsrecht. Dort, wo ich angegriffen werde, wo mein Leben bedroht ist, darf ich mich wehren. Das widerspricht auch nicht dem Wortlaut der Bibel. Sonst würde man ja dem Vorschub leisten, dass einfach die aggressivsten und egoistischsten Menschen zu Lasten der Schwachen sich durchsetzen können. Jesus hat zwar in der Bergpredigt gesagt, halte auch die andere Wange hin, aber der gleiche Jesus hat sich verteidigt vor dem Gericht und hat gesagt, also wenn ich nicht recht geredet habe, weise es mir nach, und wenn ich recht geredet habe, warum schlägst du mich? Also es gibt durchaus Bereiche, wo es legitim ist, sich zu wehren. Aber jetzt, was das heutige Thema betrifft, haben Sie ja spüren können, wie äußerst restriktiv inzwischen die Kirche das sieht. Auch bei der Todesstrafe, darüber haben wir vor Wochen gesprochen, ist es so, dass die Kirche sagt, normalerweise ist davon auszugehen, dass ein Staat sich anders wehren kann, um einen gefährlichen Menschen unschädlich zu machen, als ihn hinzurichten. Aber man muss davon ausgehen, wenn sie sich zurückversetzen ins Mittelalter, wo der Staat viel schwächer war, da lebte man in gewisser Hinsicht viel gefährlicher, und es musste auch zum Beispiel ein Familienvater das Recht haben, seine Familie zu verteidigen gegen irgendwelche Vagabunden.
Gibt es denn in der Bibel richtige Stellen auch, die an die Soldaten gerichtet sind? Ich glaube, beim Jonas dem Täufer gibt es doch auch einmal sowas.
Ja, da gibt es so etwas. Also man kann sagen, zur Zeit Jesu gab es eben Soldaten. Also, und er hat auch nicht denen sozusagen das Handwerk verboten, sondern gesagt, seid mit eurem Sold zufrieden. Also rebelliert nicht auf. Aber das war etwas so Selbstverständliches, dass es das eben gibt. Also seit es Menschen, Völker gibt, gibt es auch immer wieder die Tendenz, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und eindeutig ist, dass der christliche Glaube einem dazu bringen will, eben Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen. Das sagt der Katechismus ja auch ganz klar. Und daran, in dieser Hinsicht berufen wir uns ja auch auf Jesus, auch auf das Gebot der Feindesliebe. Aber eben das Gebot der Feindesliebe bedeutet nicht, dass man einfach sich alles gefallen lassen muss von einem ungerechten Angreifer, sondern dass ich darf mich wehren, aber trotzdem muss ich nachher den Feind, ich sage jetzt einmal, wieder gerecht behandeln. Aber den Feind gerecht behandeln heißt nicht, mich von ihm einfach umbringen lassen.
Vielleicht kann man da auch nochmal diese Stellen nachlesen, wo es über die Notwehr ging. Und vielleicht helfen die Ihnen auch von Noack, da noch einmal nachzulesen, einfach was noch darüber gesagt wird. Weil hier bei diesen Stellen ging es ja immer um die Verteidigung eher. Also,
genau, also, das ist entscheidend. Also es nicht um das Angreifen, sondern um das sich wehren dürfen. Weil wenn man das ausschließen würde, würde man der Ungerechtigkeit Tür und Tor öffnen. Und das wiederum ist auch nicht im Sinne Jesu.
Danke, ich werde mir die CDs nochmal nachbestellen vielleicht.
Ja.
Aber so vom Gefühl sind mir die Quäker in dieser Hinsicht sehr sympathisch, die ja jede Form von Notwehr auch ablehnen.
Ja, das ist auch eigentlich, das sagt ja der Katechismus auch, eben der Verzicht, sich zu wehren, kann durchaus möglich sein und eben auch die Weigerung, Waffen zu gebrauchen, wird geschützt durch den Katechismus. Aber man kann das vielleicht doch nicht auf alle verallgemeinern.
Gut, dann danke Frau Noack für diese Nachfrage. Diese Fragen haben sicher auch andere Personen. Alles Gute Ihnen, viele Grüße nach Berlin. Damit sind wir auch ans Ende jetzt der Sendezeit angelangt. Danke Ihnen, Herr Domherr, für diese Auslegung. Ein sicher auch kniffliges Thema, immer Frieden und Krieg. Ein Gebetsanliegen auch der Kirche. Dafür hat sie auch extra diesen Weltgebetstag um den Frieden eingerichtet. Und auch in den Fürbitten kommt es ja immer wieder vor. Dürfen wir Sie dann auch zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja.
Vielleicht zuvor noch für alle, die auch noch diese Sendung einmal nachhören wollen oder die auch vielleicht davor noch, alle von diesem fünften Gebot, du sollst nicht töten. Sie können einen Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen einfach auf unsere Homepage, klicken die Sendung an, bestellen CDs unter www.horeb.org. Ja, danke, Herr Domherr.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der seinen Frieden uns schenken will. Gepriesen sei der Sohn, der die Menschen mit Gott versöhnt hat und so selber der Friede in Person ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns hilft zu unterscheiden, wann es richtig ist, sich zu wehren und wann es richtig ist, ein Unrecht zu ertragen und der uns auch die Kraft dazu gibt. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke, Herr Domherr, und alles Gute in die Schweiz.
Danke.
Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen allen Marion Kuhl. Auf Wiederhören.